ganz spät im Oktober, im Jahr der Inkontinenzunterwäsche. Hal Incandenza hatte diesen furchtbaren, neuerdings öfter auftretenden Traum, wo er die Zähne verlor, wo seine Zähne aus Schiefer waren und splitterten, wenn er kauen wollte, sich auflösten und im Mund zu Gruß verwitterten. Im Traum lief er herum, knetete einen Ball, spuckte Splitter und Gruß und bekam immer mehr Hunger.
Und Angst. Alles da drin löste sich durch eine große Mundfäule auf, die der Tetschekt des Albtraums nicht mal begutachten wollte, sondern sagte, er sei spät dran für den nächsten Termin. Egal wen Hell traf, man warf den ersten Blick auf die bröckelnden Zähne, den zweiten auf die Uhr und entschuldigte sich mit vagen Ausreden. Es herrschte eine allgemeine Atmosphäre, als wären die splitternden Zähne nur das Symptom von etwas noch weit Grässlicherem und Abscheulicherem, das niemand ihm gegenüber zur Sprache bringen wollte. Nach dem Aufwachen wollte er wissen, was Gebisse kosteten. Er hatte noch eine Stunde bis zum Morgentraining. Schlüssel lagen auf dem Boden am Bett neben den Vorbereitungsbüchern vom College Board. Marios großes Eisenbett war leer. Laken und Decke waren straff gespannt und alle 5 Kissen sauber übereinander gelegt. Mario hatte die letzten Nächte drüben im RH verbracht, im Wohnzimmer vor Travis Tatsuoka-Empfänger, auf einer Luftmatratze geschlafen und bis in die Puppen WYYY-109 gehört. Seltsam erregt wegen Madame Psychosis angekündigter Freistellung von plus minus 60 Minuten, der Mitternachtskiste, wo sie seit, wie ihm schien, etlichen Jahren eine gleichbleibende UKW-Präsenz gewesen war. WYYY hatte sich in der Angelegenheit ausweichend und wenig mitteilsam gezeigt. 2 Tage lang hatte eine Studentin mit Altstimme einzuspringen versucht, sich als Missbildung ausgegeben und vor einem Hintergrund aus zu narkotisiertem Lallen verlangsamter Partridge-Familie Horkheimer Adorno vorgelesen. Hatte jemand mit Führungsqualitäten in Stimme oder Tonfall Madame Psychosis erwähnt, was es mit ihr auf sich habe und wann man sie zurückerwarte. Hal hatte Mario gesagt, das Schweigen sei ein gutes Zeichen. Denn hätte sie den Äther endgültig verlassen, hätte der Sender dazu Stellung nehmen müssen. Hal, Trainer Stitt und die Moms, allen war Marios seltsame Stimmung aufgefallen. Normalerweise war er einfach nicht aus der Ruhe zu bringen.
Anmerkung 180. Avril hatte jedoch Corbett Thorpe, die ehemalige MIT Nummer 1 im Herreneinzel, dazu bewegen können, Mario zu V. Rickys zerebraler Student Union zu fahren, wo Thorpe sie mit seinem alten Studentenausweis, Verfallsdatum mit dem Daumen abgedeckt, an der Sicherheitsdame am Rectus Bulbi vorbei und in den frostrosa Keller des YYY-Studios gebracht hatte, wo der Einzige, der nicht wie eine zornige Zeichentrickfigur redete, ein schwer karbunkulöser Mann am Mischpult, als Kommentar bloß auf einen dreigeteilten Paravent aus Flurpostpapier gewesen hatte, der zusammengefaltet unter einer zeigerlosen Wanduhr stand und vielleicht andeuten sollte, keine Sendepause könne sich allzu lang ausdehnen, wenn die Abwesende nicht einmal ihren getreuen Paravent mitgenommen habe. Mario hatte nicht gewusst, dass MP ein Paravent gebraucht hatte, wenn sie auf Sendung ging. Und da war es um seine Ruhe geschehen gewesen.
Jetzt brachte WYYY plus minus 60 Minuten wieder, ohne dass jemand am Ruder stand. In den letzten Nächten hatte Mario in einem sarkophagartig sich verjüngenden Schlafsack aus Gore-Tex mit Fiberfill-Wattierung gelegen und zugehört, wie sie die seltsam statische Ambient-Musik laufen ließen, mit der Madame Psychosis immer ihre Sendung unterlegt hatte. Nur gab es vor diesem akustischen Hintergrund jetzt keine Stimme mehr im Vordergrund. Und
die statische, schwunglose Musik als Thema statt als Kulisse hatte etwas schrecklich Verstörendes. Hell hatte sich das Zeug ein paar Minuten lang angehört und seinem Bruder dann gesagt, das höre sich an, als verliere jemand direkt vor seinen Ohren den Verstand.